Ja, hallo und herzlich willkommen, sage ich an der Stelle. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zum Online-Impuls von und mit Bodo Jansen. Kurz zu mir, mein Name ist Mirko Hitzigrath. Ich bin Obstalz-Bohmer bei uns im Bereich Kultur und Entwicklung. Und ja, ich darf uns gemeinsam so ein Stück weit durch die nächste Stunde führen und hoffe, einen Teil dazu beitragen zu können, dass wir gemeinsam eine gute Zeit haben, wo ich gar keine Zweifel habe, dass das so sein wird. Und wir haben beim letzten Mal schon eine gute Erfahrung gemacht, dass es gut ist, um sich ja auf den Moment, auf diese Zeit gemeinsam gut einzulassen, dass ich euch jetzt dazu einlade, dass wir eine Minute lang gemeinsam in die Stille gehen. Dazu könnt ihr sehr gerne euer Video ausschalten, damit ihr wirklich ja auch gefühlt ganz für euch seid. Ich werde ein Bild einblenden und dann genau, bitte auch euren Ton ausschalten, wenn das noch nicht geschehen ist. Und dann sehen wir uns in einer Minute gemeinsam an dieser Stelle wieder. So, dann dürft ihr zurückkommen. Also nochmal herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ja, das Thema ist heute, wie uns Fasten dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Das wird uns ein Stück weit durch die Stunde führen. Und ich möchte euch ganz kurz noch mit Zoom vertraut machen, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht ganz so häufig genutzt haben, auch wenn ganz sicher der ein oder andere in den letzten 12 Monaten doch häufiger mal damit in Berührung gekommen ist. Also wir führen es mit Zoom durch und gebe euch einfach einen Überblick, kurzen Überblick über die Funktionen. Also einmal habt ihr die Stummschalten-Funktion und ich bitte euch auch stumm geschaltet zu bleiben, außer wenn ihr was zu sagen habt. Dann möchte ich euch hinweisen auf die Handheben-Funktion. Und zwar gerade bei den neueren Versionen gibt es unten den sogenannten Reaktionsknopf. Und wenn ihr dort einmal draufdrückt, dann habt ihr die Möglichkeit, dort die Hand zu heben. Wofür braucht ihr das? Es wird jetzt gleich so sein, dass zum Thema Bodo ungefähr 30 Minuten einen Impuls geben wird mit Gedanken, die er zu diesem Thema hat. Und im Anschluss seid ihr herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen, die sich bei euch im Laufe des Impulses stellen. Und dann habt ihr die Gelegenheit, diese Handheben-Funktion zu nutzen. Und der Reihenfolge nach sehen wir dann, wer zuerst die Hand gehoben hat. Und der Reihenfolge nach werden wir dann auch die Gelegenheit geben, dass ihr eure Frage stellen könnt. Nun kommt es vor für diejenigen, die eine ältere Version von Zoom nutzen, dass die über diese Handheben-Funktion nicht verfügen. Wenn das so sein sollte, könnt ihr mir gerne auch über den Chat schreiben und dann versuchen wir das entsprechend einzuflechten. Dann habt ihr rechts oben die Ansichtfunktion und da empfehle ich euch, auf die Sprecheransicht zu gehen, damit ihr auch dann immer den im Bild habt, der gerade was zu sagen hat. Natürlich insbesondere Bodo, der gleich den Impuls gibt. So viel wäre es eigentlich auch schon, was die Funktion angeht. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und eine gute Zeit, mit Bodo.
Ja, lieber Mirko, vielen, vielen Dank. Und auch liebe Teilnehmer, vielen Dank dafür, dass ihr euch eingeschaltet habt aus aller Herrgottsländer, ja, also Bundesländer, genauso wie auch Nationen, Schweiz, Österreich, habe ich gehört. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und bevor ich inhaltlich einsteige, noch ein, zwei Gedanken zu unserer Motivation. Also wieso stellen wir so eine Aussage in den Raum? Wieso Fasten uns dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen? Wir haben ja uns vor längerer Zeit dafür entschieden, das Unternehmen dafür zu verwenden, Menschen zu stärken und Verantwortung zu übernehmen. Und Menschen zu stärken bedeutet für uns, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und woran wir uns orientieren, ist ein Stück weit die ethische und auch die stoische Philosophie, wo darüber gesprochen wird, dass ja, starke Menschen oder das gelingende Leben vielleicht auch eher bestenfalls gestaltet werden kann, jenseits äußerer Einflüsse. Also das, wofür wir uns einsetzen und in der Pandemie, so einer Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, ist eben, dass die Menschen resilienter werden, selbstbestimmter werden, eigenverantwortlicher handeln, nicht nur können, sondern auch wollen. Und irgendwie beschäftigen wir uns in der Führung des Unternehmens permanent mit den Fragen, ja, deren Antworten dazu führen können, dass Menschen einfach im Sinne der ethischen Philosophie, man spricht wie gesagt von der Eudaimonie, eben ein gutes Leben führen können, gute Arbeit leisten können, gute Arbeit machen können, jenseits von äußeren Faktoren. Also dass wir durch das, was so eine Pandemie uns beschert, eben nicht aus der Fassung geraten, cool bleiben, gelassen bleiben, auch im Anblick einer Glaskugel. Das ist so das Ziel, wofür wir uns als Unternehmen verschrieben haben, wofür wir uns einsetzen. Und da beschäftigen wir uns auch immer wieder mit Fragen natürlich und vor allen Dingen mit Gewohnheiten im Leben, die dazu führen, dass wir uns menschlich persönlich in unserer Persönlichkeit so entwickeln, dass wir eben diese Widerstandskraft, diese Resilienz entwickeln können, weil wir wünschen uns eben, dass wir aus dieser Abhängigkeit herauskommen, in diese Unabhängigkeit herein. Also das ist laut Umfragen ein ganz großes Thema in Deutschland auch. Wenn man fragt, worum geht es auch gerade den jungen Menschen, dann sprechen ganz viele von Selbstbestimmung. Und dabei wollen wir einfach die Menschen ein Stück weit unterstützen, für sich Wege zu finden, in der Arbeit, aber auch darüber hinaus eben da gut unterwegs zu sein. Ich habe gerade einige Schweizer gehört. Das hat mich gefreut, weil ich würde ganz gerne das Thema, da würde ich einsteigen mit einem Zitat eines Schweizers, nämlich mit dem Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, Sigi Jung, ja, der sehr viel uns liefert, zu dem als Grundlage, womit wir auch arbeiten. Und er hat ein Zitat, das heißt, auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. Glück würde seine Bedeutung verlieren, hätte es nicht seinen Widerpart in der Traurigkeit. Ja, es gibt also immer Licht und Schatten. Und auch wenn wir über Entscheidungen sprechen oder wenn wir darüber sprechen, Verantwortung zu übernehmen, dann sprechen wir immer über Entscheidungen. Und wenn wir über Entscheidungen sprechen, dann sprechen wir auch immer über Licht und Dunkel, über richtig und falsch, über gut und schlecht, glauben wir zumindest. Ich habe mich aber für Carl Gustav Jung noch einmal entschieden, weil er nämlich auch das sogenannte Kirchenjahr als therapeutisches System betrachtet hat. Also er sagt, es gibt während eines Jahres Zeiten im Jahr, die stehen für bestimmte Themen, die uns in unserer Entwicklung als Mensch gut tun. Das kennt ihr vielleicht, es wird ein Erntedankfest gefeiert, da geht es dann um Dankbarkeit. Es gibt Stille, es gibt die Fastenzeit, über die wir jetzt vielleicht ein Stück weit sprechen und wie sie uns dabei helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen. Also das Jahr beschreibt er als therapeutisches System und jede Jahreszeit bringt Rahmenbedingungen mit sich, die uns dabei helfen, bestimmte Themen oder auch Gewohnheiten gut einüben zu können, weil die Rahmenbedingungen dafür optimal sind, weil die Menschen genau darauf eingestellt sind, ne? Weil das ist man im Fluss des Jahres und dann sind die Rahmenbedingungen dafür sehr, sehr, sehr gut. Ein Teil dieses Systems ist eben auch die Fastenzeit. die wir jetzt ja gerade erfahren. Ne? Die beginnt 42 Tage vor Ostern und endet dann mit dem Karfreitag. Und die Frage ist nun, wieso hilft uns diese Fastenzeit dabei, gute Entscheidungen zu treffen? Ich erinnere mich vor gut ja, 4,5, 5 Jahren mittlerweile, im Dezember 2015, da saß ich auf dem Dachboden unseres damaligen Hauses und war damit beschäftigt, Sachen zu packen. Also ich hatte einen Koffer vor der Nase, nicht nur einen Koffer, sondern auch noch einen riesengroßen Seesack vor der Nase. Und es galt nun, sich die Sachen zusammenzupacken, die wir brauchten, um damals mit den Auszubildenden auf den Kilimandscharo zu steigen. Wir hatten eine Liste dort und ich meinte es natürlich gut und wollte alles gut und richtig machen. Aber irgendwie bin ich nicht klargekommen und irgendwie passte das, was ich mitnehmen wollte, überhaupt nicht in den Koffer rein. Also es war unglaublich schwer für mich, Entscheidungen zu treffen. Was gehört dann rein, was nicht, was brauche ich nicht. Und ich erinnerte mich an eine Aussage von Reinhold Messner, der sagte, ich bin deshalb so gut durchs Leben gekommen, weil ich immer nur das Nötigste mitgenommen habe, ja, und nicht zu viel herumzuschleppen habe. Und jeder von uns kennt das vielleicht auch auf Reisen, dass wenn wir unterwegs sind, vielleicht sogar mit der ganzen Familie, schwere Koffer in der Hand haben, wie erleichternd das ist, die Koffer mal abstellen zu können. Also einfach diese schweren Koffer, die wir mit uns herumtragen, dann vor dem Check-in zum Beispiel zu sagen, boah, jetzt kann ich meine Koffer mal abstellen. Das ist ein gutes Gefühl, daran erinnern wir uns, dann fühlen wir uns erleichtert, dann sind wir plötzlich freier in unserer Bewegung und alles wird plötzlich viel, viel einfacher. Ja, und als ich damals in diese Koffer packte, da war ich innerlich verzweifelt, zerrissen, will man mal sagen. Ja, mache ich es rein, mache ich es nicht rein? Also es stellte sich eine Belastung ein. Ich war belastet durch die Situation. Und es endete letztendlich auch damit, dass ich viel zu viel mitgenommen habe. Viel mehr als das, was ich brauchte. Und die Leidtragenden waren die Sherpa, die nämlich das, was ich nicht in meinem Rucksack hatte, plötzlich den Berg mit hochschleppen mussten. Wobei die tansanische Gewerkschaft dort schon sehr klar darauf geachtet hat, dass die Sherpa nicht mehr als 25 Kilo tragen dürfen. Wieso erzähle ich das? Es ist ja häufig für uns eine Dilemmasituation, dass wir uns schwer tun mit Entscheidungen. Ja, dass es uns schwer fällt, ja, was ist denn jetzt das Richtige? Wofür wollen wir uns entscheiden? Und ich habe einmal die Aussage formuliert in meinem vorletzten Buch. Da habe ich gesagt, wer Entscheidungen treffen will, der muss verzichten können. Also wenn wir zwei Optionen haben, A und B, dann werden wir keine Entscheidung treffen können, wenn wir nicht dazu bereit sind, auf eine dieser beiden Optionen zu verzichten. Ich glaube, das ist rechnerisch sehr einleuchtend. Und das heißt also, wenn Menschen nicht dazu bereit sind, sich zu entscheiden oder vielleicht nicht dazu in der Lage sind, sich zu entscheiden, dann kann ein Grund darin liegen, dass sie nicht dazu bereit oder in der Lage sind, auf etwas zu verzichten. Das heißt, das Verzichten ist etwas sehr Entscheidendes, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mich für A entscheide, muss ich auf B verzichten. Ja, wenn ich mich für B entscheide, muss ich auf A verzichten. Und man kann das ausprobieren, wenn man mit seinen Kindern mal unterwegs ist, ja, die vielleicht gerade eingeschult werden wollen. Und der Verkäufer stellt dort drei Schulranzen hin und die Kinder sollen sich für einen dieser Schulranzen entscheiden. Dann haben sie es ganz, ganz schwer. Einfacher wird es natürlich, wenn der Verkäufer dem Kind sagt, so auf welchen dieser Schulranzen könntest du denn am ehesten verzichten? Ja. Also es geht ganz häufig um die Frage des Verzichtens und auch des Üben des Verzichtens. Nun hat Fasten nicht unbedingt die Bedeutung des Verzichtens, aber die Fastenzeit gibt uns eine ganz wunderbare Möglichkeit, das Verzichten zu üben. Also da komme ich zu diesem therapeutischen Ja. Es geht ja mal darum, wenn wir etwas üben wollen, wenn wir eine Gewohnheit entwickeln wollen, bestenfalls Rahmenbedingungen dafür zu finden, die uns das Trainieren dieser Gewohnheit so optimal wie möglich gestalten. Ich glaube, das ist relativ klar. Ich bezeichne das ganz gerne mit einem Gewächshaus. Wenn ich jetzt eine Saat sehe und diese Saat sehe ich jetzt wir haben Sturm heute und ich sehe die hier im Garten, dann sind die Rahmenbedingungen nicht dafür gut, dass diese Saat aufgeht, zu einer Pflanze und zu einem Baum wächst. Das wird nicht funktionieren, die Rahmenbedingungen sind schlecht. Wenn ich aber hinters Haus gehe, da steht ein Gewächshaus, da ist es geschützt, da ist es gut und ich sehe die Saat dort, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass aus dieser Saat eine Keim, eine Pflanze wird und sie dann auch wächst. Also ist die Frage, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu entwickeln, die mich dabei unterstützen, das Verzichten zu üben, dann ist die Frage, wann habe ich diese Rahmenbedingungen? Und wenn ich dann an die Fastenzeit denke, dann werde ich nicht so viel Widerstände erfahren, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, dass ich jetzt vielleicht mal gerade kein Alkohol trinke oder keine Schokolade esse. Wenn ich das vor Weihnachten machen würde, da würden die mich ganz komisch angucken und sagen, wieso gerade jetzt? Ja, das heißt also, alles hat seine Zeit und die Fastenzeit ist halt eine ganz besonders wertvolle Zeit, wenn es darum geht, das Verzichten zu üben. Da ernte ich nicht so viele fragende Gesichter, da ernte ich nicht Widerstände, die mich dann wieder davon abbringen, etwas zu üben, was mich vielleicht in einer bestimmten Situation weiterbringt. Das Verzichten an sich, ist mir immer wieder begegnet. Ich erlebe das, wenn ich mal so mein therapeutisches Jahr beschreibe, dann bin ich nicht anders wie viele andere auch. Sagen wir, der Januar steht dann für die guten Vorsätze, aber mit diesen guten Vorsätzen bin ich nie weit gekommen. Ich habe dann irgendwann für mich die Aussage geschrieben, Vorsätze pflastern den Weg zur Hölle, weil letztendlich ich nur noch frustriert war, weil ich all das, was ich mir so vorgenommen habe, dann doch nicht umgesetzt habe. Und bin dann zu den Wüstenvätern gekommen, die vor 2000 Jahren als christliche Eremiten sich mit den Geheimnissen des Lebens beschäftigt haben. Und das ist für mich eine ganz schöne Beschreibung auch, Geheimnisse des Lebens. Ja, es liegt in der Natur des Menschen, Geheimnisse lüften zu wollen und Rätsel lösen zu wollen. Und so mal sein Leben und sich selbst als Geheimnis zu betrachten und herauszufinden, wie löse ich denn jetzt dieses Geheimnis? Also zum Beispiel das der Vorsätze. Und bin dann zu einer alternativen Bezeichnung gekommen, zu den Vorsätzen und auch zu einer alternativen Bezeichnung der Askese gekommen. Und das ist einfach das Üben. Also sich nicht vorzunehmen, ich habe jetzt die Vorsätze und mache das und das und auch nicht sagen, ich bin asketisch, wie in der Fastenzeit jetzt, sondern ich übe mich einfach in bestimmten Dingen, ich übe mich in Verhaltensweisen, die letztendlich dazu führen, dass dass das Leben, was ich lebe, die Arbeit, die ich arbeite, dass ich mich da ein bisschen besser aufgestellt fühle, dass ich mich da wohler mitfühle. Und wenn ich dann dieses Jahr beschreibe und betrachte, dann beginnt der Januar immer mit diesem Willen zu üben. Ja, ich sage dann gut, dass der Dezember, der war sehr belastet mit gutem Essen und einer guten Zeit. Und ich gehe jetzt in den Januar rein, ziehe das dann auch sehr stringent durch. Wenn dann die Fastenzeit beginnt, dann versuche ich auf irgendetwas zu verzichten, was ich mir dann überlege. Immer Kleinigkeiten, keine großen Sachen. Das habe ich gelernt beim Ikigai. Ja, das ist ja diese japanische Lebensphilosophie, wo es unter anderem auch um die kleinen Schritte geht. Also die Schokolade zu verzichten, meistens ist es Schokolade, Fleisch, Alkohol, darauf verzichte ich und ich mache viel Sport. Und was dann geschieht, ist etwas ganz Spannendes. Das ist erst entbehrlich, das ist erst anstrengend und ich muss mich überwinden, aber irgendwann wird das zu einer Gewohnheit. Und was ich dann bis Ostern erlebe, ist etwas, was ich Leichtigkeit nennen würde. Diejenigen, die schon gefastet haben, werden das vielleicht auch beschreiben können. Ja, man fühlt sich plötzlich leichter, man fühlt sich besser. Ich würde mal sagen, das Leben ist dann ein Stück weit in Ordnung. Dann ist alles gut, man fühlt sich frei, man fühlt sich rein, alles ist super. Und dann geht man erstmal so in das Jahr hinein und lebt auch, bewahrt sich das ein Stück weit, was man sich dort aufgebaut und geschaffen hat. Und irgendwann kommt dann wieder so ein Schlendrian rein. Das kann eine zu kurze Nacht sein, das kann ein anderer Impuls sein. Und dann beginnt sich das, was man sich während der Fastenzeit aufgebaut hat, plötzlich wieder anfängt sich aufzulösen. Man kommt in so einen alten Strudel wieder rein. Und spätestens, wenn die Mitarbeiter mich auf einer Autofahrt erleben und ich dann nach einer Tafel Rittersport Schokonuss Frage bei der Tankstelle, dann wissen Sie, der Jansen ist wieder am Ende angekommen. Also es ist so ein Auf und Ab, ne? Man geht mit diesen guten Vorsätzen rein, baut sich auf, kommt in den guten Flow rein und irgendwann im Laufe des Jahres gibt es dann wieder so ein Schlendrian und dann landet man irgendwann zum Ende des Jahres wieder dort und freut sich dann von vorne wieder anzufangen. Das ist so die Situation und die Frage ist ja, wie geht man damit um, wie kann man sich das ein Stück weit bewahren? Ja, und bei der Fastenzeit und bei dem Verzichten ist es eben so, dass ich für mich erkannt habe, dass es einmal die kleinen Schritte sind, die extrem erforderlich sind und auch die, ja, wie will ich das ausdrücken? Es sind die kleinen Schritte und es sind besonders auch die Erfahrungen, die damit gemacht werden, die zu reflektieren. Also die Übung, die ich zum Ende der Fastenzeit dann gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich mir die Frage gestellt habe, was beschert mir denn das jetzt? Sich das nochmal vor Augen zu führen. Also was habe ich tatsächlich dadurch gewonnen? Ja, wenn ich jetzt auf etwas verzichte. Letztendlich geht es aber, wie gesagt, nicht um das Verzichten an sich, auf die Schokolade oder auf den Wein, sondern es geht darum, das Verzichten können zu üben. Also das Verzichten können zu einer Gewohnheit zu machen. Und wenn ich dieses Verzichten können zu einer Gewohnheit gemacht habe, dann wird es mir eben auch leichter fallen, wenn ich vor Entscheidungen stehe, diese Entscheidungen tatsächlich zu treffen. Und wenn ich eingangs darüber gesprochen habe, was unsere Motivation ist, der Sinn ist, über das, wofür wir uns einsetzen, nämlich die Menschen dabei zu unterstützen, kluge Entscheidungen zu treffen, kluge Gewohnheiten zu entwickeln, die mich in meiner Persönlichkeit so entwickeln und meine Haltung so stärken, dass ich mein Wohlbefinden unabhängig von den äußeren Umständen gestalten kann, dann komme ich zu einem Punkt, der in der stoischen Philosophie elementar ist. Ein sehr elementarer Punkt. Und in der stoischen Philosophie geht es letztendlich um den Punkt, dass ich versuche, auf das zu verzichten, von dem ich weiß, dass ich es nicht beeinflussen kann. Und das ist die schwierigste Disziplin. Ja, denn wir beschäftigen uns auch jetzt, und das erlebe ich in der heutigen Zeit, in den Medien, wenn ich Berichte lese jetzt von anderen Hoteliers zum Beispiel, die Verbände, sie sind entsetzt über die Entscheidung der Politik. Ja, sie sind fassungslos. Also da steckt viel Emotion drin über das, was da draußen geschieht. Und dann eben zu dem Bewusstsein zu kommen, ja, ist denn das, was da draußen geschieht, tatsächlich etwas, was ich beeinflussen kann? Oder ist das etwas, was ich nicht beeinflussen kann? Und dann eben für sich ganz bewusst auf das, darauf zu verzichten, sich mit dem zu beschäftigen, was ich ohnehin nicht beeinflussen kann. Das ist eigentlich so die Paradedisziplin, die ich mit Blick auf das Verzichten erkenne, die uns dabei hilft, das Verzichten dafür einzusetzen, dass wir uns unser Wohlbefinden bewahren. Und deshalb ist dieses Verzichten, was wir während der Fastenzeit üben können, leichter üben können als in der Vorweihnachtszeit, weil da alle Menschen darauf eingestellt sind, eben nicht zu verzichten, so bedeutsam, eben nicht nur für die Entscheidung an sich, sondern doch auch für die Entscheidung, beschäftige ich mich mit etwas, was ich beeinflussen kann, oder beschäftige ich mich beschäftige ich mich nicht mit dem, was ich nicht beeinflussen kann. Und deshalb mache ich sehr viel Werbung auch für das Einüben des Verzichtens, weil letztendlich uns das auch unser Wohlbefinden erhält und bestärkt. Also sich selbst die Frage zuerst mal zu erkennen, was ist denn das, was ich beeinflussen kann und was ist das nicht? Und dann, die Benediktiner sprechen von der sogenannten Discretio, nämlich der Fähigkeit, unterscheiden zu können. Die Fähigkeit, unterscheiden zu können. Und in der stoischen Philosophie geht es eben um die Fähigkeit, zu unterscheiden zwischen dem, was ich nicht beeinflussen kann und was ich beeinflussen kann. Und dann die Entscheidung zu treffen, sich dafür zu entscheiden, sich nur mit dem zu beschäftigen, was ich tatsächlich beeinflussen kann. Und das sind zwei Dinge. Das sind einmal die Entscheidung an sich. Nur ich bin verantwortlich für die Entscheidung, die ich treffe und niemand anders. Und mein Verhalten. Niemand anders als ich bin verantwortlich dafür, wie ich mich verhalte. Ich hatte in dem letzten Impuls auch dazu ein Beispiel gegeben, ein ganz einfaches Beispiel. Das ist der Umgang mit einem Konflikt. Ich werde von einem Mitarbeiter angesprochen, dass er mir sagt, Bodo, du fährst leicht aus der Haut. Dann liegt die Entscheidung, wie ich damit umgehe, ausschließlich bei mir. Ich kann die Entscheidung treffen und sagen, du bist blind, du verstehst mich nicht, du hast keine Ahnung, ich meditiere jeden Tag, ich kann gar nicht von Natur aus der Haut fahren, weil ich jeden Tag eine Stunde meditiere. Ja, dann wäre das ein Verhalten, was mich trennt von diesem Menschen, was die Beziehung weiter stört. Oder ich treffe eine andere Entscheidung und sage ihm, lieber Mitarbeiter, an dem, was du sagst, muss etwas dran sein. Bitte hilf mir, darauf zu achten, wenn das geschieht. Mach mich darauf aufmerksam und dann werde ich versuchen, mich in eine gute Richtung zu entwickeln. Ja, das heißt also, die Entscheidung und das, was ich tue, liegt ausschließlich bei mir. Ich habe keinen Einfluss auf das Verhalten meines Gegenübers, was er letztendlich tut. Also verzichte ich darauf, ihn zu belehren oder noch irgendetwas zu tun. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende bei dem Verzicht. Ja? Ich verzichte in Zukunft einfach auf das, was ich nicht beeinflussen kann. Und das ist die schwerste Übung, weil wir uns immer wieder darin verlieren, uns mit Dingen zu beschäftigen, uns auch von Dingen gefangen nehmen zu lassen und beherrschen zu lassen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und deshalb mache ich Werbung, auch in dieser schwierigen Zeit. Wir haben auch ein paar emotionale Mails bekommen, gerade in dieser Zeit, dieses Thema zu nehmen, ja, wieso Fasten auch etwas Positives ist oder Verzichten etwas Positives ist. Aber gerade jetzt haben wir die Chance, das zu üben, damit umzugehen, das Verzichten als gute Gewohnheit zu entwickeln, als Fähigkeit, als Kompetenz dafür zu entwickeln, einfach bei uns selbst im Umgang mit unserer äußeren Umwelt zu mehr Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und damit auch Wohlbefinden zu führen. Ja, das war ein kurzer Impuls dazu. Das Thema ist sehr komplex und ich würde mich freuen, wenn es dazu Gedanken gibt, Impulse gibt, Fragen gibt und dass wir darüber in den Dialog kommen. Also das ist das Schöne, ja, dass wir hier die Möglichkeit haben, in den Dialog zu kommen. Und wenn jetzt Impulse, Gedanken oder Fragen da sind, dann freue ich mich auf einen gemeinsamen guten Austausch.
Ja, vielen Dank, lieber Bodo, erstmal für deine Gedanken. Ja, ihr seid jetzt herzlich eingeladen, die Handheben-Funktion zu nutzen, um eure Fragen zu stellen. Und ich würde dann euch auch ja, der Reihenfolge nach entsprechend dann ansprechen. Vielleicht, Bodo, vielleicht darf ich als Einstieg noch eine Frage stellen, denn du hast ja über den Kilimanjaro auch gesprochen und ich durfte ja auch die damalige Entwicklung mitverfolgen, auch in der Begleitung der Auszubildenden und was es auch mit den Auszubildenden gemacht hat. Aber wenn du jetzt über das Fasten gesprochen hast und auch über diese Zeit, wie schaffst du es denn, deinen inneren Schweinehund zu überwinden?
Es gibt so ein paar kleine Tricks, die ich einfach mal für mich anwende. Das eine ist eine Aussage, die ich nutze. Die heißt nämlich nur heute. Also vor uns baut sich ja ganz häufig ein großer Berg auf, den wir zu bewältigen haben. Das kann eine 42-tägige Fastenzeit genauso sein wie der Berg auf den Gipfel. Und das, was ich am Kilimandscharo gelernt habe von den Sherpern, war immer den nächsten Schritt zu sehen und nicht darüber hinaus zu schauen, weil wir sonst vielleicht an diesem hohen Maß dass wir uns vorgenommen haben, zerbrechen, dass wir entmutigt sind. Es geht also wirklich um die ganz kurze Perspektive, sich die zu schaffen, das zu überschauen. Es gibt da Gleichnisse dazu in der Bibel, ja, wo es darum geht, jeden Tag nur so viel vom Acker zu bestellen, wie es die eigene Körperlänge zum Beispiel ist. Also es geht einfach darum, ein für sich gutes Maß zu finden, was mich nicht überfordert und auch frustrieren lässt. Also ich mache zum Beispiel auch gerne Werbung dafür, gerade zu Beginn weniger zu tun, als uns möglich ist, um die Lust zu bewahren, um uns nicht zu überanstrengen. Denn ich erlebe ganz viele auch bei uns in den Kursen, die fangen an, ja, und übertreiben sofort und enden dann mit einem gebrochenen Zeh oder Muskelkater, wenn es um sportliche Übungen zum Beispiel geht. Und da lieber ein Stück weit sich zurückzunehmen und in der ersten Zeit weniger zu machen als mehr. Weniger ist mehr in dem Fall. Ich glaube, das ist das eine. Weniger ist mehr. Weniger von sich verlangen, kleinere Ideale. Und dieses nur heute. Nur heute werde ich Sport treiben oder nur heute werde ich auf das und das verzichten. Und das sich jeden Tag wieder neu zu erzählen. Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das war auch am Berg das Entscheidende, als ich zum Beispiel mit der Franzi da hochgegangen bin. Das war eine Auszubildende, die damals mit 130 Kilogramm Körpergewicht in dieses Projekt gestartet ist und niemand es für möglich gehalten hat, dass sie den Gipfel erreicht, war dann tatsächlich am Berg, dass es wirklich nur um dieses ging, der nächste Schritt. Gegenwärtigkeit ist unser Weg. Das heißt, ich bewege mich im Hier und im Jetzt und ich verständige mich darauf, es nur heute zu tun. Das andere ist auch eine Aussage, ein bisschen mit den Gedanken zu spielen. Ich gebe zum Beispiel den kontraproduktiven Gedanken, gebe ich einen Geschmack, ja, einen bitteren Geschmack zum Beispiel. Und wenn sich in meinem Kopf ein kontraproduktiver, ein nicht produktiver Gedanke einstellt, dann sage ich ganz laut zu mir bitter. Also dann bleibt der Gedanke sofort wieder weg, das ist jetzt nichts für mich. Oder ich sage, mache aus einem nicht heute ein gerade heute. Das habe ich morgens manchmal, wenn ich im Bett liege. Ich stehe jeden Morgen kurz nach 4 auf, um zu meditieren. Und es kann durchaus mal sein, wenn ich auch eine intensive Zeit hatte, mich schwer beschäftigt war, dass mein Körper dann, ich habe keinen Wecker, dass mein Körper dann so müde ist morgens, dann sage ich, okay, wenn er sagt, nicht heute, sage ich ja gerade heute. Also dieses sich überwinden ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Da kommen wir auch zu dem Begriff Disziplin, den ich ganz gerne irgendwann später nochmal in einem anderen Impuls aufnehmen möchte. Aber wenn ich das sich überwinden, genauso wie das Verzichten, wenn ich das sich überwinden zu einer Gewohnheit machen kann, dann überwinde ich eben diese Situation sehr schnell. Also genauso wie das Verzichten, während der Fastenzeit das Verzichten zu einer guten Gewohnheit werden lassen kann, kann ich in den darauffolgenden Monaten zum Beispiel das sich überwinden auch zu einer guten Gewohnheit werden lassen. Denn das sich überwinden steht für den Wert Disziplin. Und Hildegard von Bingen, heilige Benediktinerin aus dem 13. Jahrhundert, hat schon gesagt, der einzige Weg zum ständig glücklich sein ist die Disziplin. Und die Disziplin drückt sich aus in der Verhaltensweise sich überwinden. Ja, man kann auch nochmal gucken beim Verzichten, ja, welche Verhaltensweisen, welches Verhalten denn mit dem Verzichten auch einhergeht. Ne? Da gibt es ja verschiedene Verben. Das ist das Loslassen, das ist das Trennen, das ist das Entscheiden. Also wir scheiden etwas ab. Das ist das Aufräumen, das ist das Entledigen, das ist das Erleichtern, das ist das Befreien. Das sind ja alles Begriffe, Verben, die ich in meinen Tagesablauf einbauen kann. Ich habe so ein schwarzes Büchlein, das sieht so aus. Und jeden Morgen beantworte ich dort 3 Fragen. Die erste Frage ist, wofür bin ich dankbar? Da geht es dann darum, nicht nur für die guten Dinge dankbar zu sein, sondern vor allen Dingen auch für die negativen Dinge. Nicht für die Dinge an sich, aber für die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und die zweite Frage ist eine ganz wichtige Frage. Da heißt es nämlich, welche Chance werde ich heute nutzen? Und die Antwort auf diese Frage muss immer das Verb für eine gute Gewohnheit enthalten. Ne? Also heute verzichte ich auf das und das. Heute überwinde ich mich, das und das zu tun. Heute werde ich ja Victoria und Christian dabei unterstützen, ihren Konflikt zu beseitigen. Also diese Antwort auf diese Frage geht immer mit einem Verb einher. Die haben wir bei uns gesammelt. Wir haben eine ganz große Liste Verben, also Handlungsweisen, die im Ergebnis dazu führen, dass ich gestärkt bin und dass meine Beziehung zu anderen Menschen gestärkt wird. Und die Antwort findet sich darin immer wieder. Und das sich überwinden ist eben das extrem gut korrespondierende Verb, Verhalten, Tu-Wort, zu dem Wert Disziplin.
Okay, ich danke dir. Lieber Christian.
Ja, lieber Mirko, lieber Bodo, ich wollte einmal kurz berichten, diesen Jahreslauf, den du beschrieben hast, Bodo, wie man da durchs Jahr geleitet wird, quasi mit Beginn mit den persönlichen Vorsätzen. Das konnte ich gerade auch sehr gut im letzten Jahr realisieren, merken, wie das halt auch gerade mit der Natur einhergeht und mitschwingt, wie man auch von der Natur, das auch in der Natur leben kann und erleben kann. Da hat mir gerade im letzten Jahr das Buch von Anselm Grün, die 365 Tagesimpulse, sehr gut bei geholfen. Und es war wirklich ganz beeindruckend zu erleben, wie dieser ständige Wandel, das Ein- und Ausatmen der Natur, man auch in den eigenen Stimmungen merken konnte. Unterstützt wird das Ganze noch von meinen Kindern, die halt das Glück haben, in einem Waldorf-Kindergarten zu leben, sozusagen. Und da findet sich das Ganze genauso wieder. Und das ist halt wirklich, ja, so wie man selber jeden Tag schläft und aufwacht, also auch ein ständiger Wandel, ein ständiges Ein- und Ausatmen, so hat man es halt im Großen auch im Jahreslauf. Das fand ich so als Inspiration, Input von mir, fand ich ganz interessant und das so persönlich zu erleben. Eine andere Frage, die wirklich von mir kam, war, du sagtest 4 Uhr aufstehen morgen. Hast du da ein paar Tipps für eine Tagesroutine, wie man das vielleicht auch mit Kindern realisieren kann?
Also ich habe selbst auch, glücklicher Vater von 3 Kindern. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was jeder für sich finden muss. Ich habe mich damit beschäftigt. Also ich bin erstmal auch, habe auch darüber nachgedacht. Es ist nicht nur ein Gefühl. Wenn ich mal so an die frühere Zeit denke, also an die römische Zeit, wo Benedikt die Regel geschrieben hat, da gab es noch kein Licht. Und da galt die Nacht von 6 bis 6. Und die Mönche haben sich dafür entschieden, dass sie die Zeit vor dem Sonnenaufgang nutzen für die Stille. Und wenn ich das auf die heutige Zeit übertrage, dann können wir ja unsere Zeit so und so gestalten. Das heißt, entweder nutzen wir die Zeit vor dem Sonnenuntergang für irgendetwas oder wir nutzen die Zeit vor dem Sonnenaufgang für irgendetwas. Nun sind wir aber in einer Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, die darauf programmiert ist, die Menschen zu unterhalten. Also die Zeit vor dem Sonnenuntergang ist voll von Ablenkungen, also Aufforderungen zu konsumieren, Fernsehen zu gucken. Da ist es unglaublich schwer. Da sind die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwer. Und auch Kinder, die da sind natürlich, da sind die Rahmenbedingungen unglaublich schwer, in die Stille gehen zu können. Wenn ich mich dann aber dafür entscheide, nicht so sehr die Zeit vor dem Sonnenuntergang zu nutzen, sondern die Zeit vor dem Sonnenaufgang zu nutzen, dann kann ich mir sicher sein, dass ich diese Zeit sehr für mich habe. Und mich erinnert diese Zeit an Situationen während meiner Kindheit, nämlich als ich ein Kind war, habe ich mir gerne Höhlen gebaut. Und wenn mir das zu viel wurde, dann habe ich mich in diese Höhle verkrochen. Da war ich ganz für mich. Das hatte ich alles ganz für mich. Und dieses Gefühl vor Sonnenaufgang, wenn alle anderen schlafen, dieses Gefühl, ganz für sich zu sein, die Welt ein Stück weit ganz für sich zu haben, trägt mich zurück in meine Kindheit und lässt mich dort ganz gelassen sein. Und das war für mich so das Motiv, aber auch das Gefühl, was mich dann sehr schnell dazu bewegt hat, wirklich morgens früh aufzustehen, weil ich so eine Sehnsucht danach hatte, diese Zeit am Tag für mich zu haben, wie damals als Kind, wenn ich in meine Höhle gegangen bin. Also es ist aus einem Gefühl heraus entstanden. Und es geht mit Kindern, ja. Also ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind. Das ist natürlich eine große Frage, als unsere Kinder sehr klein waren. Ja, unsere Mittlere ist gestern 12 geworden, unsere Kleine ist 9, unser Großer ist 14. Da haben die schon einen geregelten Ablauf. Aber als die Kinder nachts noch wach geworden sind, da war das auch nicht einfach. Aber da ist es auch ganz wichtig, auch das für sich anzunehmen. Wir sind keine Mönche, sondern wir leben in Familien. Und es geht darum, einen Weg zu finden, der stimmig ist. Das muss jetzt nicht das morgige Aufstehen um 3:45 sein. Wenn es gerade nicht passt, dann passt es einfach nicht. Ja, und dann geht es darum, für sich Wege zu finden, irgendwann im Laufe des Tages eine Zeit zu haben, die ich in Stille verbringe. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es geht gar nicht so sehr um den Zeitpunkt. Das ist ein großes Privileg und ein großes Geschenk, das morgens zu erfahren. Aber wenn es nicht möglich ist, weil es die Rahmenbedingungen mit den Kindern nicht zulässt, dann wäre meine nächste Chance, die ich suchen würde, ist, wann am Tag gibt es denn diesen Moment, wo ich nicht gebraucht werde, wo die Hände nicht machen, begreifen und wo ich ganz einfach mal sage, jetzt nicht. Und wenn es nur 15 Minuten sind.
Okay, Gabriela.
Unten links, Gabriela.
Genau, einmal.
Ja. Jetzt hat es funktioniert.
Ja, wunderbar.
Ja, vielen Dank. Also ich habe mich hat am meisten beeindruckt, wo du gesagt hast, dass du es schaffst, bestimmte Dinge halt dann ja einfach dich da nicht einzumischen oder da vielleicht deinen Fokus rauszunehmen, wo du das Gefühl hast, du kannst da vielleicht jetzt nichts tun. Also ich finde das ganz schrecklich, was bei uns im Außen passiert. Und ich finde es auch schrecklich, wie bestimmte Branchen, wo ihr dazugehört, jetzt so abgeschaltet werden. Und wundere mich eben, warum da nicht man sich zusammenschließt und vielleicht auch was versucht zu tun. Weil ich weiß ja immer erst, ob ich was tun kann, wenn ich es probiert habe. Das war so meine Frage. Also habt ihr alle ganz tolle Konzepte, ob das jetzt Gaststätten sind oder ihr neuen Hotels. Ich hatte mal das Glück, in Föhr zu sein, in so einer schönen Wohnung in einem neuen Hotel. Also ich denke, da wäre doch vieles möglich, was auch mit den jetzigen Einschränkungen vielleicht auch gehen würde. Und das hat mich jetzt sehr gewundert, dass so viele Branchen, also auch gerade Kultur, jetzt nicht versucht, eben im Zusammenschluss sich zu stärken und dann doch was zu bewirken.
Ja, die Frage ist ja, was ist das, was ich bewirken kann und ist das, was ich bewirke, geht es vielleicht auf Kosten anderer? Mhm. Ja, und das ist für mich ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium, ja, dass ich nicht versuche, einen Vorteil zu generieren auf Kosten anderer. Und im Moment habe ich und ich glaube auch viele Obstatzbohmer das Gefühl, natürlich haben wir eine Sehnsucht und es gäbe wahrscheinlich auch Möglichkeiten, dort etwas zu initiieren. Aber wie sinnvoll und nachhaltig ist es denn tatsächlich? Oder gibt es eben die Alternative, auch Dinge auszuhalten und die sich aus dieser Situation heraus ergebenden Gelegenheiten auch zu nutzen, ja, oder die Gelegenheiten zu nutzen, die uns diese Situation beschert, die nicht dazu führen, dass das auf Kosten anderer geht? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Natürlich erlebe ich viel Verzweiflung, ich erlebe Angst und ich erlebe Frust. Und zugleich ist es auch immer die Frage, woher kommt dieser Frust, woher kommt diese Angst, woher kommt diese Verzweiflung? Da bin ich ganz schnell wieder auch beim Verzichten. Ich habe in meinem neuen Buch, das in 6 Wochen erscheint, zum Nachdenken eine These reingeschrieben, die da lautet nämlich, dass in einer Krise das Wohl, der Wohlstand auch zur Bürde werden kann. Ja, und ich habe das Buch einer Generation gewidmet, die weit vor mir liegt, die wirklich schwere Krisen erlebt hat, ja, und trotzdem nicht vergessen hat, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und ich glaube ganz einfach, dass das, wo hier argumentiert wird, natürlich wichtig ist auf der einen Seite, aber was ist wichtiger als die Gesundheit der Menschen und dass wir die Gesundheit der Menschen bewahren? Und da dürfen wir uns, glaube ich, bescheiden zeigen und sagen, so, lasst uns darauf Acht geben. Und was gibt es dann noch zu verlieren? Wir dürfen noch einiges verlieren, ja, bevor wir wirklich in eine echte Krise kommen. Ja, das ist sehr existenziell, das ist sehr hart ausgedrückt und wir müssen alle viel aushalten. Aber ich glaube, dass die Position, von der her wir argumentieren, noch nicht so weit ist, dass wir wirklich diese vielleicht ja weiterführende Initiative bringen müssen. Also das ist so meine ganz persönliche Meinung dazu. Also ich glaube, dass das Virus können wir nicht beeinflussen, also dass es da ist. Das ist nicht möglich. Die Entscheidung der Politik kann man vielleicht beeinflussen. Das weiß ich nicht. Die Entscheidung und die Informationen der Virologen, was sie sagen, können wir nicht beeinflussen. Was die Presse schreibt, können wir auch nicht beeinflussen. Ja, oder wie groß wäre der Aufwand und der Frust mit dem Versuch, das beeinflussen zu können? Also sage ich mir, das, was ich tun kann, ist, ich erkenne die Situation, wie sie ist. Es gibt Spielfelder, die kann ich bespielen. Und das ist das Unternehmen, wo ich mich dafür einsetzen kann, dass die Menschen in diesem Unternehmen bestmöglich durch diese Zeit kommen. Das ist das, was in meiner Macht Stehende ist. Alles darüber hinaus gerät in ein ungutes Verhältnis zwischen Aufwand und eventuellem Nutzen. Ja, also so, das ist so der Umgang damit. Und das ist die Entscheidung, die ich treffen kann. Und das ist das, was ich tun kann. Damit sind wir sehr gut gefahren. Das hat uns die nötige Energie erhalten, die wir als Unternehmen brauchten, um durch die Krise zu kommen. Dass wir uns nicht mit Eventualitäten beschäftigt haben, das ist ein Großteil der Dinge. Dass wir uns nicht den Interpretationen angeschlossen haben. Und dass wir versucht haben zu erkennen, was ist wirklich das in unserer Macht Stehende und was ist das nicht in unserer Macht Stehende. Und wir uns zu 1000% auf das konzentriert haben, von dem wir wissen, dass das wirklich das ist, was in unserer Macht steht. Und das hat uns letztendlich als Hotelunternehmen sehr, sehr, sehr den Umständen entsprechend sehr gut durch diese Phase kommen lassen. Dass wir uns auf das Wesentliche fokussiert haben.
Ja, toll.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke für deine Frage. Grüße nach Großenbrode. Lieber Thorsten, du hast die Hand gehoben.
Moin, moin. Ja, Moment, nicht in Großenbrode, sondern in Heiligenhafen.
Auch
erstmal hallo und hallo Bodo. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, erst die vierte Woche bei euch, ein Obstalboomer, und die Inspiration haben mich schon total gepackt, habe ich letztes Mal erwähnt. Vor allen Dingen, ich komme aus einem Bereich, ich war ja früh morgens bis 5, 6 Uhr auf. Ich habe ja den Sonnenaufgang erlebt und bin dann aber ins Bett gegangen. Mittlerweile hat sich aber schon, das seit einem Monat, meine Struktur so umgeändert. Ich stehe morgens, obwohl ich erst um 9 im Großenbrode sein muss, um 6 Uhr auf, setze mich 20 Minuten auf mein Fahrrad, mache also Sport jeden Tag, habe zwar auch früher viel Sport gemacht, aber das sind so Sachen, die mich mit dieser Inspiration auch von dir, Bodo, gepackt haben und wo ich keinen inneren Schweinehund für brauche, um den zu überwinden, sondern das kommt einfach aus dem Ich-Gefühl hier raus. Und für mich ist ganz wichtig, wenn man einmal auch für die anderen, wenn die mal einen inneren Schweinehund überwinden, sich aber danach auch zu freuen, egal was es ist, sei es halt, ich habe jetzt doch geschafft, die Garage aufzuräumen, und danach sich zu freuen, den inneren Schweinehund, doch, ja, ich habe es jetzt doch gemacht. Oder so wie ich mich, wenn ich morgens um 6 Uhr, es gibt andere, die sagen, wie um 6 Uhr, muss erst um 9 Uhr arbeiten, dann machst du 3 Stunden früher. Ja, aber ich brauche das, ich möchte das, und dann freue ich mich auch, dass ich dieses durchgezogen habe. Und gerade von meinem Weg aus, den ich erlebt habe, Höhen und Tiefen, und ich stand auch schon mit dem Strick in der Hand und habe mir überlegt, über den Balken zu werfen. Das habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht, sonst wäre ich ja heute nicht hier. Also vielen lieben Dank dafür, und meine Inspiration in dem Sinne ist für sich, wenn man seinen inneren Schweinehund überwindet, egal wobei, sich danach aber auch zu freuen und sich dafür zu belohnen. Dankeschön.
Ja, schön. Vielen Dank, Thorsten. Und ich glaube, dass das häufig zu kurz kommt, ne? Dass diese kleinen Dinge, diese vermeintlich kleinen Dinge Und glaub mir, ich habe mich gerade total wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Denn die Garage bei uns zu Hause ist eine Dauerbaustelle. Ich habe die übertragen bekommen, die Verantwortung für unsere Garage zu Hause. Und mit drei Kindern, die im Garten spielen, da brauche ich denjenigen, die vielleicht auch Kinder haben, nicht sagen, wie so eine Garage dann täglich aussieht. Und ich habe schon tausendmal gesagt, das kann ich nicht machen. Und jedes Mal, wenn ich sie aufgeräumt habe, wenn ich dann so in so einem leichten Hauch von meiner Frau nennt das dann latente Aggressivität anfange, die Garage aufzuräumen und sie dann picobello ist, dann freue ich mich wie ein Kind. Und das ist, glaube ich, genau dieses Gefühl, ja, sich wirklich auch zu freuen darüber, wozu wir uns überwunden haben, etwas zu tun, und wenn es eine Kleinigkeit ist. Ja, das ist so wertvoll.
Also, wenn noch weitere Fragen sind, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Also, Thorsten, danke, danke für deinen Impuls. Eine Frage kommt von Roy.
Ja, herzlichen Dank an Bodo nochmal für den Impuls. Du hast ja das konkret bezogen jetzt auf die Fastenzeit. Ich denke, natürlich ist das immer ein guter Anlass, auch konkret zu fasten oder auf bestimmte Dinge zu verzichten. Da ich seit vielen Jahren mit einem der Fastenpäpste, nämlich Professor Michalsen, also von der gesunden Ernährung her zusammenarbeiten darf, geht es für mich nochmal weiter. Also richtig mit einer, also ich praktiziere das seit vielen Jahren, jeden Montag zu fasten, also richtig auf Essen zu verzichten, und kann das nur wiedergeben. Das ist dann auch natürlich wieder dieser Punkt hinsichtlich der Frage Disziplin. Das ist für mich immer so eine Übung, und das ist toll, ja, wenn man sagt, ich habe jetzt wieder einen Montag gefastet. Es ist irgendwann dann auch natürlich auch die Gewohnheit des regelmäßigen Verzichtens, sodass man auch mal, wenn man Urlaub hat, auch mit der Familie dann auch den Montag mal was essen kann, aber danach auch wieder sehr schnell reinkommt. Und das ist immer die Frage Verzicht mit der Kombination, fand das sehr interessant, auch mit der Disziplin, was dann natürlich aber auch insgesamt auch immer wieder auch Entscheidungen befördern kann, wenn man weiß, ich kann da diszipliniert sein, und so kann ich mich auch disziplinieren in den täglichen Aufgaben, in den täglichen Herausforderungen, um dort tatsächlich zu trennen und auch zu verzichten und zu gucken, wo kann ich mir tatsächlich gute Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen für die Mitarbeitenden, um dort dann auch zu gucken, wie kann das denn auch weitergehen, auch gerade natürlich in solchen schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan haben. Habe das auch mal für mich so mal niedergeschrieben, von wegen Verzicht, 7 Wochen ohne. Natürlich kann man auf viele Sachen verzichten. Hatte dann mal so den frommen Wunsch, mal 1 Woche ohne Corona, was sicherlich nicht geht, aber mal 1 Woche ohne R-Wert, ohne Inzidenzwert, ohne Epidemiologen, ohne Wissenschaftler, ohne profilierungssüchtige Politiker, und habe das dann nachher auch geendet mit einem frommer Wunsch, der leider dann auch nicht erfüllt wird, aber einfach mal, es hat geholfen, es mal niederzuschreiben, zumindest diesen virtuellen Verzicht dann tatsächlich zu üben. Also ganz herzlichen Dank, und ich bin gespannt auf den nächsten Impuls, denn wenn es auch zur Disziplin geht.
Ja, ja, vielen, vielen Dank dafür, lieber Roy. Es geht letztendlich wirklich darum, und das finde ich schön, dass du dieses, das nochmal erwähnst, auch vom Fasten her jetzt von der medizinischen oder ernährungsspezifischen Sicht, dieser Montag immer, das ist eine Gewohnheit geworden. Und ich glaube, 95% der Dinge, die wir tun, entstehen aus einer Gewohnheit heraus. Also sind gar keine bewussten Entscheidungen. Also ist es das Ziel, wenn ich mal, ich spreche selten von Zielen, aber wenn ich das mal als Verhaltensziel beschreibe, geht es darum, Verhaltensweisen, die dem Leben dienen und dem Wohlbefinden dienen, zur Gewohnheit werden zu lassen, dass die sich automatisieren und ich nicht mehr über sie nachdenken muss. Und dazu gehört das sich überwinden, dazu gehört das Verzichten, dazu gehört das Beobachten anstatt zu bewerten. Ja, also einfach diese dem Leben dienenden Verhaltensweisen als Gewohnheit zu kultivieren. Das ist ein ganz wichtiger Moment, ein wichtiges Momentum. Und du hast den Montag genannt, um es für denjenigen, der sich noch keinen Tag gefunden hat, wenn es um das Verzichten geht, da bietet sich der Freitag auch an. Ja, heute ist der Tag, da befreie ich mich von, dass der Freitag, heute ist frei, mache ich mich frei von dem R-Wert, weil ich einfach heute mal nicht in die Zeitung gucke oder ich mache mich frei von den sozialen Netzwerken oder ich mache mich frei von, ja, jeder so, so eine Eselsbrücke auch zu bauen. Ja, und der Montag nach dem Wochenende ist natürlich auch richtig gut. Ne? Dann, ja, schön. Vielen Dank für den Input, Roy. Danke dir.
Ich habe noch eine Frage im Chat und zwar von Malik. Du darfst gerne.
Hallo, grüßt euch. Also ich fasse dann sozusagen nach der Aussage vom Bodo schon seit einem Jahr, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Ich musste es schmerzhaft lernen, dass ich darauf, also wenn du jetzt das Ganze jetzt als Fasten siehst, dann hat das natürlich einen positiven Geschmack ab heute bekommen, dass ich seit einem Jahr faste. Meine zwei Fragen sind, wie gehst du damit um, wenn es dir nicht immer gelingt, genau diese Verhaltensweise, also was kann ich beeinflussen, was nicht, also was ist, wenn es dich immer mal doch einholt, Nachricht, die du nicht beeinflussen kannst?
Ja.
Und die zweite Frage ist, was machst du mit deinem Umfeld, die sich durch diese ganzen Sachen, die sie nicht beeinflussen können, total aus der Bahn geworfen werden und du merkst, dass du ebenfalls dadurch vielleicht wieder aus der Bahn geworfen wirst?
Ich habe dazu zwei Themen. Das, was dich aus der Bahn wirft, da komme ich zu dem Thema Gedanken. Ja, also wir sind nicht verantwortlich für unsere Gedanken, aber verantwortlich dafür, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Wir kennen das vielleicht an anderer Stelle. Du riechst etwas und plötzlich entsteht ein Bild. Du erinnerst dich an etwas. Das kannst du nicht beeinflussen. Du hörst ein Lied und plötzlich erinnerst du dich an eine Situation, das kannst du nicht beeinflussen. Also Gedanken dürfen erstmal alle sein. Egal, welche Gedanken da sind, die dürfen sein. Und dann nennt man das, ist die Frage, ob ich mich mit den Gedanken identifiziere oder ob ich sie disidentifiziere. Ich habe im Kloster gelernt, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, das heißt, du bist nicht deine Gedanken, sondern die Gedanken sind in dir. Und du kannst auch in den Dialog treten mit deinen Gedanken. Also was sagen dir deine Gedanken? Was wollen die von dir? Wer sind die? Woher kommen die? Also wir führen ja häufig Selbstgespräche. Ne? Gott sei Dank eben im Schweigen, sonst würden die Menschen um uns herum denken, wir sind verrückt. Aber letztendlich sind wir am Denken. Aber mal in den Dialog zu gehen, ne? Das mal durchzudenken, zu Ende zu denken, das hilft mir auch manchmal. Ja, was, wenn jetzt ein Gedanke kommt, der negativ ist, das mal zu Ende zu denken einfach. Ja, was passiert denn dann? Oder einfach zu sagen, okay, ich schaue mir das mal von außen an. Also nicht alles zu glauben, was ich denke, das hilft mir sehr stark dabei. Ich orientiere mich, und das hat Christian vorhin gesagt, sehr stark an der Natur. Auch, ich erinnere mich, ich habe das im Buch beschrieben, ich erinnere mich an den ersten Lockdown, an die Nachricht der Medien, dass die Hotels, dass die Gäste abreisen müssen. Ich war verzweifelt, ich war traurig, ich war wütend, ich war alles, was du dir vorstellen kannst. Meine Gedanken, die haben mir den Moment zur Hölle gemacht. Was da alles abging in meinem Poller, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe alles, was wir aufgebaut haben, habe ich den Bach runtergehen sehen. Und dann habe ich rausgeguckt, und das war ja im März, das war der 16. März, war das, habe ich rausgeguckt auf unseren Gartentisch und da saß ein Meisenpaar. Und dieses Meisenpaar war damit beschäftigt. Eines der beiden Paarteile saß auf dem Stuhl, während das andere rumzupfte. Und ich dachte, mein Gott, die interessiert das alles gar nicht. Die interessiert das überhaupt gar nicht, was hier gerade passiert. Und ich war total neidisch auf diese beiden Meisen, ja, weil das, was um sie herum geschieht, sie überhaupt gar nicht interessiert. Sie gehen einfach den Dingen nach, die sie für sie wichtig sind. Das heißt also, es waren letztendlich meine Gedanken, meine Interpretation der Situation, die mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Und seitdem, das klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch, stelle ich mir manchmal vor, zum Beispiel, ich bin ein Baum. Ja, also ich habe mich mit den Wüstenvätern beschäftigt, den frühchristlichen Eremiten. Die haben das sehr intensiv gemacht. Die haben gesagt, so, wenn du jetzt da zu dem Baum hingehst, der da vorne stehst, und du schnauzt den an und sagst, du bist ein Scheißbaum, du bist dafür verantwortlich, dass da Menschen dran sterben, weil die mit dem Auto dagegen fahren und du dann zu mir zurückkommst und ich dich fragen würde, wie hat der Baum reagiert, dann würdest du mir sagen, der hat gar nichts gesagt. Wenn ich dann sagen würde, dann geh mal zu dem Baum hin und lob ihn mal. Du gehst zu dem Baum hin und sagst, du bist aber ein schöner Baum, ja, wie du wächst und diese Natur und alles. Und du wieder zu mir kommen würdest, ich würde dich fragen, wie hat der Baum reagiert? Dann würdest du sagen, gar nicht. Und das ist letztendlich so der Zustand, ja, für den ich versuche, wo wir versuchen, die Menschen zu begleiten, dass sie mit dem, was um sie herum geschieht, sie einfach diesen Abstand gewinnen und gelassen damit umgehen. Denn es sind häufig oder in der Regel sind es unsere Gedanken, die uns das Leben zur Hölle machen, also unsere Interpretation. Und das Erste, was du gefragt hast, ist, wie gehe ich damit um, wenn mich der Alltag wieder einholt oder ich nicht damit zurechtkomme. Das ist gut so. Niemand kann uns so vernichtend verletzen, wie wir uns selbst, wenn wir uns nicht zugestehen, dass wir nicht perfekt sind. Es geht also darum, das anzunehmen. Ein Kind, das beginnt zu laufen oder das versucht zu laufen, das fliegt 20 Mal auf die Schnauze. Und wenn es das nicht tun würde, dann würde es nicht lernen zu laufen. Und das müssen wir und dürfen wir uns selbst zugestehen, dass alles in Ordnung ist, wie es geschieht. Es geht nur um eins. Es geht einfach um die gute Absicht und die immer wiederkehrende Entscheidung, es neu zu versuchen. Und jeder Tag bietet uns die Chance. Es gibt das Prinzip der Reziproduktivität. Das heißt, wir haben ganz viel investiert in die Vergangenheit, ganz viel gemacht. Ja, und dann halten wir vielleicht daran fest, weil es nicht mehr gut ist, aber ich habe so viel investiert. Das, was gestern war, ist nicht das, was relevant ist, sondern nur heute, ausschließlich heute, treffe ich die Entscheidung darüber, ob ich in Zukunft etwas bereue oder nicht. Und das meine ich mit dieser Aussage auch, heute ist der Tag, an dem ich etwas tun kann. Nur heute ist der Tag, an dem ich Einfluss nehmen kann auf das, was auch in Zukunft vielleicht geschieht. Und sich einfach auch nicht nur Abstand von den eigenen Gedanken zu gewinnen, sondern Abstand auch von den vorangegangenen Tagen zu gewinnen und einfach zu sagen, heute gehe ich wieder los und ich versuche es noch einmal. Ja, das ist das, was mir geholfen hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gütig mit sich zu sein, nachsichtig mit sich zu sein und nicht einem Ideal hinterher zu rennen. Ja, wir sind ideal, wir sind vollständig. Ja, wir sind wirklich. Es ist alles da, was wir brauchen. Es ist einfach immer wieder der Versuch, das Üben, ja, sich ein Stück weit in eine Richtung zu entwickeln, die mir dabei hilft, mit diesen Situationen besser umzugehen. Und ich würde da auch einen Satz eines tschechischen Menschenrechtlers und Politikers mit reinnehmen. Fallfuck heißt er. Hoffnung ist nicht der Glaube daran, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Ja, das heißt, du stehst auf, du versuchst etwas. Ob das nun gelungen ist oder nicht, ist erstmal irrelevant. Das ist nicht wichtig. Du kannst auch dankbar für das sein, was nicht gelingt, weil aus dem, was nicht gelingt, ergeben sich wieder Gelegenheiten, neue Gelegenheiten, wo du die Möglichkeit hast, diese zu ergreifen. Ja, also nicht zu kategorisieren in gut oder schlecht. Viele sagen, die Krise ist schlecht. Ja, die Krise ist schlecht, wenn ich mich entsprechend verhalte. Die Krise kann mir aber auch Möglichkeiten bescheren und davon gibt es Tausende, die zu einer Verbesserung meiner Lebensqualität führen. Ich muss sie nur finden, erkennen, ergreifen und danach handeln. Und das ist das, wofür ich Werbung mache. Ja, gar nicht in dieses Gut- oder Schlechtdenken zu kommen, sondern in das Denken nach Möglichkeiten und Gelegenheiten. Und es gibt Gustave Le Bon, ein alter Schriftsteller aus dem 19., 18. Jahrhundert, hat ein sehr wichtiges für die literarisch wichtiges Werk geschrieben, das vielen Politikern, allerdings auch Diktatoren, als wichtige Informationsgrundlage galt. Das hieß Psychologie der Massen. Und dieser Autor hat dieses Buch geschrieben. Er hat aber noch etwas viel Spannenderes geschrieben, einen ganz kleinen Essay, kaum zu finden. Und dieser Essay stellt die Frage, was zeichnet die sogenannte Elite aus? Das sei mal dahingestellt, wer oder was die sogenannte Elite ist. Aber er hat folgendes Merkmal gefunden. Die Elite sucht ausschließlich nach Gelegenheiten, Möglichkeiten und Lösungen. Beschäftigt sich nicht mit Problemen, die sie nicht verändern kann. Ein Problem, das was Vergangenheit ist, kannst du nicht mehr ändern. Wirst du nie ändern können. Es wird immer bei dir bleiben. Ja, es wird Teil von dir sein und es ist gut, dass es Teil von dir ist. Es geht einfach nur darum, das anzunehmen. Das, worauf du dich ausrichten kannst, ist die Gelegenheit, die mir dieser Moment beschert, ist die Möglichkeit, die mir dieser Moment beschert, ist die Lösung, die mir dieser Moment beschert. Das ist das, was in unserem Einfluss steht, wonach wir greifen können. Alles andere, dazu kann ich Abstand gewinnen, man nennt das Disidentifizieren, davon bin ich Abstand, kann ich nicht mehr beeinflussen, das bin ich nicht, ich stehe wieder auf. Ja, das ist so, das klingt, das ist jetzt rational, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass auch immer wieder aufzustehen. Ich glaube, das und jede Krise auch, und dazu meine ich, jetzt spreche ich nicht über nur diese großen Dinge, sondern auch tägliche kleine Krisen. Nicht jeder hat einen Sinn, aber im Nachhinein betrachtet können wir jeder auch dieser kleinen Krisen einen Sinn geben. Und der erschließt sich mir dann, oder der erschließt sich mir allerdings nur dann, wenn ich reflektiere, wenn ich darüber nachdenke und mir die Frage stelle, wofür war das gut? Und wenn dich der Alltag einholt und etwas nicht gelingt, dann nicht sauer auf sich zu sein, sondern sich die Frage zu stellen, okay, wofür war das jetzt gut? Das fällt mir so dazu ein.
Okay, vielen Dank für deine Frage, Katja. Die ersten verabschieden sich langsam. Ich würde jetzt vorschlagen, auch ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt nicht alle letzten Fragen nehmen können, weil sich einige über den Chat auch noch gemeldet haben. Letzte Frage von Ramona, bitte.
Ja, hallo, lieber Bodo. Also ich muss dazu sagen, ich bin ganz stolz, dass ich in diesem Betrieb arbeiten darf. Muss ich dazu sagen, bin von Trassenheide.
Okay, schön. Strandidyll. Ja, schön.
Bodo, ich habe mal eine Frage an dich. Woher ziehst du dir die Kraft heraus, die Ruhe überhaupt aus deiner Familie? Oder woher ziehst du dir diese Kraft?
Ja, also ganz sicher aus der Familie. Ja, es gibt eine Szene auch im letzten Jahr, wo es im ersten Lockdown, ich keine Ahnung hatte, ob und wenn ja, wie wir das überstehen. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen, eine Woche nach dem ersten Lockdown. Und ich habe meine Frau gefragt, das beschreibe ich auch in dem Buch. Und ich habe meine Frau gefragt, was ist denn das, was bleibt, wenn uns alles genommen wird? Was ist denn das, was bleibt, wenn uns alles genommen wird? Und sie antwortete, solange wir uns haben, ein Dach über den Kopf und ein Fahrrad, ist alles in Ordnung. Ja, das ist dieses, wenn man mit Soldaten spricht, die in den Krieg ziehen und denen die Frage gestellt wird, wie haltet ihr das aus? Dann haben sie vorher das Versprechen gegeben, bereit zu sein, zu sterben. Sie haben also sich dafür entschieden zu sterben und das hat ihnen die Möglichkeit geschenkt zu leben. Und das habe ich in meiner Entführung auch erfahren. In dem Moment, wo ich bereit war, im Angesicht des Todes zu sterben, wurde plötzlich alles ganz leicht. Und daraus ziehe ich ein Stück weit die Kraft. Und noch etwas, das nennt sich Vertrauen, vielleicht sogar Urvertrauen. Ich vertraue einfach darauf, dass das Leben mir beschert, was ich brauche. auch wenn es mir gerade nicht schmeckt. Und das sind so die beiden Dinge, die mir sehr viel Kraft schenken.
Danke.
Gerne. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Und ja, schön, danke, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns noch nie persönlich gesehen.
Nein, haben wir nicht. Ich weiß, dass du auch einmal da warst in Trassenheide, aber da war ich leider krank.
Ja, schön. Ja.
Danke.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Also erstmal vielen Dank für eure Gedanken, Fragen und auch Impulse und dass ihr uns ja in der Form auch daran teilhaben lasst. Also vielen Dank dafür. Ja, Bodo, magst du noch vielleicht auch nochmal zum Thema Trinkgeld-Challenge?
Ja, gerne.
Kurz noch also, ein Wort sagen, genau.
Ganz, ganz wichtig. Wir haben ja darum gebeten, ein Trinkgeld zu geben für die Zeit hier gemeinsam mit uns. Und letzten Impuls ist auch schon ganz viel zusammengekommen. Jetzt ist auch ganz viel zusammengekommen. Und letzten Impuls habe ich schon mal beschrieben, wie wir damit umgehen wollen. Also wie erreicht das Trinkgeld die Mitarbeiter? Normalerweise ist es ja so, dass die Mitarbeiter im Hotel oder im Bereich der Ferienwohnungen für die Gäste da sind, dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Und dafür bekommen sie unter anderem auch ein Trinkgeld. Und dazu haben sie natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, aber wir haben die Aufgabe ausgesprochen, dass sie doch ohne Gäste im Hotel eben auch die Möglichkeit nutzen, anderen Menschen Mut zuzusprechen, das Wohlbefinden zu steigern, durch diese schwierige Zeit zu führen, einfach sich dafür einzusetzen, dass wir die letzten Meter der Pandemie noch gut auch hinter uns bringen. Und das haben sie dann auch damit begonnen, und zwar in Form von Videos, die sie angefangen haben zu drehen. Und diese Videos werden eingestellt und das Trinkgeld wird verteilt, was wir hier durch euch bekommen, durch die Likes, die ein Video bekommt, wie häufig das Video geteilt wird, wie häufig es angeschaut wird. Das ist mit Beträgen hinterlegt und somit fließt dann je nach Wirksamkeit und Attraktivität des Videos fließt dann das Trinkgeld in Richtung der jeweiligen Mitarbeiter. Hier sitzen jetzt zwei Mitarbeiter aus dem Bereich Ferienwohnung. Ja, das ist Ramona und Thorsten. Und da möchte ich direkt einen Werbeblock einstellen. Denn wenn ihr auf meine Facebook-Seite geht oder auf LinkedIn auch, da habe ich es auch, oder auf Insta, da hat der liebe Thorsten mit dem Team von Großen Brode, die haben einen Song komponiert, dazu ein Video gemacht und der Song heißt Zurück im Leben. Und das ist ein ganz gigantischer Song, der ist schon echt häufig geteilt worden, allein auf meiner Seite über 100 Mal. Der hat schon ganz viele tausend Mal wurde angeguckt. Und je häufiger ihr euch das anguckt und weiterleitet und linkt, dann könnt ihr dafür sorgen, dass eben das Trinkgeld, was hier reingeflossen ist, was durch alle Impulse reinfließt, dann in Richtung der jeweiligen Mitarbeiter fließt. Aber das machen alle Mitarbeiter. Ich habe heute schon wieder ein Video gesehen und letzte Woche ein Video gesehen. Und dann könnt ihr letztendlich durch die Videos, die ihr liked, könnt ihr selbst bestimmen, wo euer Geld hinfließt. Ja, und das Trinkgeld, was ihr hier gespendet habt. Und das macht einfach mal. Guckt euch das an. Also ich kann das wirklich empfehlen. Die Damen aus Kühlungsborn haben zum Weltfrauentag was gepostet. Es steht immer Ermutigung im Vordergrund, Erkenntnisse im Vordergrund. Was hat uns die Pandemie auch für Gutes gegeben? Das steht im Vordergrund. Wir wollen einfach alle dazu beitragen, dass wir diese letzten Schritte, die letzten Meter dieser besonderen Zeit alle noch gut über die Runden bekommen. Also viel Spaß beim Angucken. Guckt euch das gerne an. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Großartig. Mirko, vielen Dank für die Moderation und die Fragen. Katharina, ganz lieben Dank für die Vorbereitung. Euch allen in Deutschland, Österreich und Schweiz.